ARD. Sie hören Bayern 2 jetzt mit dem Kultur-Update am Freitag. Andrea Mühlberger ist am Mikrofon. Und in der kommenden halben Stunde, da geht es bei uns einmal mehr um den Fall Harvey Weinstein. Da sind viele Opfer seiner Übergriffe enttäuscht, dass das Urteil gegen den Filmmogul wegen dieser sexuellen Übergriffe zurückgenommen wurde.
In diesem Moment sind wir am Boden zerstört. Für die Opfer ist es verheerend und für alle, die in dem ursprünglichen Urteil gegen Harvey Weinstein etwas Trost gefunden hatten.
Das sagt Tarana Burke, eine der Gründerinnen der MeToo-Bewegung. Und erfreuliche Nachrichten gibt es von den Pet Shop Boys. Die Jungs aus der Zoohandlung, die stehen auch mit 70 Jahren noch auf der Bühne und sie haben heute ihr neues Album Nonetheless rausgebracht. Es ist in der Lockdown-Zeit entstanden, sagt Sänger Neil Tennant.
I don't like it, but it's our lockdown album.
Ich mag das gar nicht sagen, das klingt so dämlich. Aber wir haben die Songs 2020, 2021 geschrieben. Chris hat darauf bestanden, dass ich programmieren lerne. Ich habe mir mit einem YouTube-Tutorial GarageBand draufgeschafft und ein Keyboard für 70 Pfund gekauft. Wir haben uns das Material hin und her geschickt. Das ging 2 Jahre lang so.
Davon können viele ein Lied singen. Ja, und wir erinnern dann auch noch an den Filmregisseur Michael Verhoeven, der mit 85 Jahren in München gestorben ist. Vorher Musik vom früheren Enfant Terrible des Indie-Rock Peter Doherty. Für den Song The Fantasy Life of Poetry and Crime hat er sich mit dem französischen Komponisten Frédéric Loh zusammengetan.
Bells they chime, bells they chime in time to a vicious low whine of a chainsaw's grind in the summertime. A coppery taste, a gun in your face. High planes drift, slice shape shift across the maritime. In the estuary, there's a clue to find in the fantasy life, poetry and crime. Normandy and Saint Maritime in the fantasy life of poetry and crime. Have I begun this too weirdly in the estuary? Oh, there's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime. Old Normandy and the Saint Maritime in the fantasy. And crime. Bells they chime, bells they chime in time. The vicious low whine of a
chainsaws grind in the summertime. Bells they chime.
Michael Verhoeven hat den deutschen Film jahrzehntelang geprägt. Wie am frühen Nachmittag bekannt wurde, ist der Filmemacher diese Woche gestorben, wie seine Familie dem BR mitteilte, schon am Dienstag mit 85 Jahren. Als 1967 sein erster Film Paarungen herauskam, da lebte er schon mit der Schauspielerin Senta Berger zusammen. Der Beginn einer ganz besonderen, lebenslangen und auch inspirierenden Beziehung. Verhoeven inszenierte rund 50 Filme. Im deutschen Kino galt er als moralische Institution. Mit Werken wie Die Weiße Rose oder auch Das schreckliche Mädchen feierte er auch international große Erfolge. Moritz Hohlfelder und Tobias Stosiek mit einer Würdigung.
Bewegt und bewegend verlief die Karriere. Seine große Zeit hatte Michael Verhoeven in den 1980er und 90er Jahren. Das Widerstandsdrama Die Weiße Rose war der erfolgreichste deutsche Kinofilm 1982. Die Geschichte rund um die von Lena Stolze gespielte Sophie Scholl wurde mit einem deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Die Darstellung der Bedeutung von Widerstand gegen Autokraten und Diktatoren, der Versuch des Wachrüttelns von Opportunisten, sich wegduckenden Intellektuellen und schweigenden Mitläufern greift bis heute.
Name und Adresse?
Dann folgte 1990 Das schreckliche Mädchen, jene pointierte Tragikomödie über eine Schülerin in Niederbayern, die für den Aufsatzwettbewerb Meine Stadt im Dritten Reich in Archiven recherchiert und bald auf mächtigen Widerstand stößt. Basierend auf tatsächlichen Ereignissen in den 80er Jahren inszenierte Michael Verhoeven eine böse Kleinstadt-Satire über Verdrängung, Borniertheit und Bigotterie. Heftige Auseinandersetzungen gab es damals. Von Teilen der CSU wurde Verhoeven als Nestbeschmutzer bezeichnet. Seine künstlerische Karriere begann Michael Verhoeven als Schauspieler. Bereits als Kind stand er auf der Bühne und wirkte dann als Jugendlicher in Filmen der 1950er Jahre mit, so etwa in Erich Kästners »Das fliegende Klassenzimmer«. Berühmt die Szene, in der er mit verbundenen Augen Klavier spielt.
Spielst du Klavier, der blinde Kuh?
Klavier, aber ich will nicht auf die Tasten sehen.
Ist das verboten?
Auch als junger Mann trat Verhoeven noch erfolgreich in Filmen auf. In Das Haus in Montevideo oder in Lausbubengeschichten. Den Beruf empfand er gar nicht als Arbeit, erzählte er im Interview, weil es ihm so viel Spaß mache, vor der Kamera oder auf der Bühne zu stehen. Also studierte er noch etwas Ernsthaftes, wie er es nannte, Medizin. Die Eltern, beide Schauspieler, hatten dafür kein Verständnis.
Was soll das denn sein, ja, wo du doch Schauspieler sein kannst? Da will man doch nicht Arzt werden. Und ja, das war dann tragisch. Viele Jahre habe ich ja mit meinen Eltern gar nicht verkehrt, gar nicht gesprochen. Und es hat sich Gott sei Dank wieder total eingerenkt. Ja. Vielleicht auch dadurch, dass ich mir dann eine Schauspielerin angelacht habe.
Das war Senta Berger. Zusammen mit ihr gründete er 1956 in München die Sentana Filmproduktion und begann als Regisseur Filme zu drehen. Zuerst Paarungen nach August Strindbergs Der Totentanz und dann den bis heute stilistisch aufregenden Vietnam-Antikriegsfilm Okay, der 1970 im Wettbewerb der Berlinale für einen Skandal sorgte und schließlich den Abbruch des Festivals auslöste. Verhoeven über Okay.
Dadurch, dass ich den Film nach Bayern verlegt habe, war das plötzlich so nah, es war plötzlich unser Krieg. Und das haben die Leute nicht ausgehalten, war schwer auszuhalten.
Ab Mitte der 60er Jahre formierte sich in Westdeutschland eine neue Generation junger Regisseurinnen und Regisseure, die andere Filme machen wollten. Michael Verhoeven gehörte zu ihnen, mischte sich ein, holte die Politik ins Kino und bezog Stellung. Unbeirrbar. Und das auf seine souveräne, im Gespräch immer angenehm ruhige und durchaus humorvolle Art. Im Gespräch sagte Michael Verhoeven, er habe durch seinen Beruf über einzelne Filme hinaus viel fürs Leben gelernt und auch sehr viel Solidarität erfahren.
Ich bin ja gar nicht alleine, der Forderungen hat an die Gesellschaft mit diesem merkwürdigen Beruf Filmemacher.
Ein merkwürdiger Beruf also. Meinte er das wirklich so?
Ja, freilich. Freilich ist das ein merkwürdiger Beruf, weil angeblich kann man es lernen, aber in Wirklichkeit kann man es nicht lernen. Man muss es einfach machen.
So behalten wir ihn in Erinnerung, den verstorbenen Filmemacher Michael Verhoeven.
It's true that people have been sad. People have been sad. It's true that people have been gone. People have been gone. It's true that people have been missing out.
reste quelque chose de fort.
Quelque chose de fort.
Je n'ai décroché pour personne.
Jamais pour personne.
Christine and the Queens aus Frankreich war das mit ihrem Song People I've Been Sad. Nicht nur traurig, sondern erbost und wütend haben viele Opfer sexueller Übergriffe auf die Nachricht reagiert, dass der Vergewaltigungsprozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein möglicherweise neu aufgerollt werden muss. Gestern, da hat das höchste Gericht in New York das Urteil gegen ihn aufgehoben, und zwar wegen Verfahrensfehlern. Harvey Weinstein sitzt derzeit in New York in Haft. Er wird wegen einer anderen Strafe zwar nicht auf freien Fuß kommen, aber sein Fall, der lieferte den Anstoß zur MeToo-Bewegung, und deshalb herrscht großer Unmut. Aus New York berichtet Charlotte Voss.
Mit einer knappen 4-3-Entscheidung hat das Berufungsgericht votiert. Das Verfahren gegen Harvey Weinstein war nicht fair. Das Urteil wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung wird aufgehoben, der Fall neu angesetzt. Für die Opferorganisation Silence Breakers ist es eine enttäuschende und ungerechte Entscheidung. Tarana Burke, Mitbegründerin der MeToo-Bewegung gegen sexuelle Gewalt, erklärte:
In this moment, we are devastated.
In diesem Moment sind wir am Boden zerstört. Für die Opfer ist es verheerend und für alle, die in dem ursprünglichen Urteil gegen Harvey Weinstein etwas Trost gefunden hatten. Das Urteil gegen den Filmproduzenten, der jahrzehntelang einer der einflussreichsten Männer der Branche war, wurde wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft stützte sich damals auch auf belastende Aussagen von Frauen, deren Fälle nicht Teil der Anklage waren. Das, so argumentiert das Berufungsgericht, hätte nicht zugelassen werden dürfen. Es sei einzig und allein darum gegangen, den Angeklagten vor den Geschworenen schlecht darzustellen. Cynthia Guzzo ist Juristin und lehrt an der Brooklyn Law School. Zur Wende im Weinstein-Fall meint die Expertin für Sexualdelikte:
Honestly, it's not really that surprising.
Ehrlich gesagt, es ist nicht wirklich überraschend. Sogar zum Zeitpunkt des Prozesses hatten ich und einige andere Strafrechtswissenschaftler Bedenken geäußert, wegen der sehr unterschiedlichen Arten von Beweisen, die der Richter in diesem Fall zugelassen hatte. Vor allem über die drei Frauen im Zeugenstand, für die keine Anklage erhoben worden war. 2017 hatten mehr als 100 Frauen schwere Vorwürfe gegen Weinstein erhoben. Ihre Geschichten ähneln sich. Der Filmproduzent soll junge Frauen, die er für talentiert hielt, in Hotelzimmer gelockt und sich dann an ihnen vergangen haben. Eine von ihnen, Produktionsassistentin Mimi Haley, die er zum Oralsex gezwungen haben soll, sagte damals öffentlich:
Women have the right to say no.
Frauen haben das Recht, Nein zu sagen. Und Nein heißt Nein, egal wie. Und ich habe Nein zu Harvey gesagt.
And I told Harvey no.
Ihr Fall und der einer Nachwuchsschauspielerin, die von Weinstein vergewaltigt worden sein soll, führten 2020 zu dessen Verurteilung. Seine Strafe 23 Jahre Gefängnis. Der heute 72-Jährige beteuert seine Unschuld, sitzt in einem Gefängnis außerhalb von New York City und kommt wegen einer anderen Haftstrafe nicht frei. Sein Anwalt Arthur Adler spricht nach der Entscheidung des Berufungsgerichtes von einem enormen Sieg. Sein Fall wird jetzt erneut verhandelt, als ob er gerade angefangen hätte. Und er wird hierher gebracht in eine Einrichtung hier in der Nähe. Und wir werden antreten. Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hat eine Neuanklage in Aussicht gestellt. Die Klägerinnen müssten nochmal in den Zeugenstand, zumindest eine von ihnen. Wegen der Belastung für die Frauen, angesichts von Weinsteins Alter und aufgrund der Tatsache, dass er wegen einem anderen Vergewaltigungsfall zu 16 Jahren Haft verurteilt worden ist, schließt Juraprofessorin Gutzow nicht aus, dass es doch nicht zu einer Neuauflage kommt. Spielt es wirklich eine Rolle, ob der Fall neu verhandelt wird? Besonders wenn die Frauen, die Anklage erhoben haben, vielleicht nicht nochmal aussagen wollen. Das müssten sie aber. Ich schätze, es wird ein Gespräch zwischen Ihnen und dem Büro des Staatsanwaltes darüber geben, ob es nochmal zu einer Anklage kommt oder nicht. Eine Richterin, die an dem Urteil festhalten wollte, sieht einen beunruhigenden Trend von Aufhebungen in Fällen sexueller Gewalt. Die Vorwürfe und der Prozess gegen Weinstein hatten weltweit für Aufsehen gesorgt und die MeToo-Bewegung ausgelöst, in deren Namen Tarana Burke klarstellte, dass dieser Moment und diese Entscheidung tatsächlich bedeutet, dass wir eine Bewegung haben. Vor 10 Jahren hätten wir einen Mann wie Harvey Weinstein nicht in einen Gerichtssaal bekommen.
Ja, der Fall Weinstein wird uns noch weiter beschäftigen. Und jetzt schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf unseren nächsten Beitrag.
Alfie, blue skies, blue sea, it's a long way from Siberia, how did you get here?
Yes, you are.
Musikalisch kommt einem das schon ziemlich bekannt vor. Die Pet Shop Boys und Dancing Star, ein Song aus ihrem brandneuen Album Nonetheless. Nichtsdestotrotz. Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen trotzig. Das Album ist ja auch in der Corona-Zeit entstanden. Und vielleicht vermitteln die Pet Shop Boys deshalb ja auch das Gefühl, dass sie eigentlich immer für uns da sein werden. Großes Gefühlskino, schreibt die Kritik. Und schließlich sind sie ja auch schon 40 Jahre im Geschäft. Aber sie sind so populär wie nie. Gabi Biesinger aus London über Nonetheless.
Alle Musikerinnen und Musiker, die etwas auf sich halten, haben ihr Corona-Lockdown-Album rausgebracht. Und Nonetheless ist die Lockdown-Platte der Pet Shop Boys, schilderte Sänger Neil Tennant vor wenigen Tagen bei einer Veranstaltung des Guardian.
Well, I don't like it. But it's our lockdown album.
Ich mag das gar nicht sagen, das klingt so dämlich. Aber wir haben die Songs 2020, 2021 geschrieben. Chris hat darauf bestanden, dass ich programmieren lerne. Ich habe mir mit einem YouTube-Tutorial GarageBand draufgeschafft und ein Keyboard für 70 Pfund gekauft. Wir haben uns das Material hin und her geschickt. Das ging 2 Jahre lang so. Die Themen des 15. Studioalbums von Neil Tennant und Chris Lowe sind wieder einmal vielfältig. Politische Kritik kommt in Form des Songs Bullet for Narcissus daher. Es geht um einen Leibwächter, der Donald Trump beschützen muss, obwohl er den ehemaligen US-Präsidenten verachtet. Schon beim Album Fundamental im Jahr 2006 habe er gedacht, Politik und Gesellschaft seien an einem Tiefpunkt angekommen, erinnert sich Tennant. Alles sei so autoritär geworden. Aber das war damals nur der Anfang, lacht der 69-Jährige mit einem leichten Schauder.
We thought that things were getting authoritarian. Things have got really bad and actually they've just started. That's a really awful thing.
Dancing Star, ein Disco-Song im 80er-Jahre-Retro-Sound, ist dem legendären russischen Ballettstar Rudolf Nureyev gewidmet.
It's a long way from Siberia. How did you get here?
Und hinter dem Track The Schlager-Hitparade steckt eine Berliner Geschichte. Tennant schrieb einen Text über den deutschen Schlager und daraufhin musste Love dann eine Schlagermelodie komponieren.
I had this lyric, I sent the lyric to Chris, so Chris had to write a Schlager-Track.
Tennant singt beschwingt über deutsche Klischees und über Musiksendungen im Nachkriegsdeutschland, die eine heile Welt vermitteln sollten. Getrieben vom Harmoniebedürfnis und dem unterschwelligen Wunsch, die düstere Vergangenheit hinter sich zu lassen.
What happens, never happened in the Schlager-Hit-Parade.
In der Nähe der Berliner Hansa-Studios, wo die Pet Shop Boys schon häufig produziert haben, gingen sie gerne in einen schwulen Club, in dem Schlagermusik lief. Und die Idee zu dem Song kam Tennant, als er herausfand, dass die coolen Hansa-Studios vor allem mit Schlagern Geld verdienen.
Very cool, Bowie and Iggy.
Da haben David Bowie, Iggy Pop, U2, Depeche Mode produziert. Aber 90% der Musik, die dort eingespielt wird, sind Schlager.
90% of the records made at Hansa Studios in Berlin are Schlager.
Musikalisch schöpfen die Pet Shop Boys ihren eigenen Kosmos wieder einmal aus, lassen Retro-Sounds, 80er-Pop, Orchesterarrangements und moderne Elektrobeats zu ihrem ganz eigenen Stil verschmelzen. Davon mal abgesehen ist Neil Tennant der Meinung, dass die letzten richtig guten Songs in den 80ern geschrieben wurden.
I think the 80s was the last great creative songwriting period.
Und das war's auch schon von der Kultur für heute. Wir verabschieden uns in andere Sphären mit LoRaWiS und Another Space in Time.